Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Bahnfahren ist, es ist jetzt nicht das neue Ding, ne? Aber eben etwas, was immer mehr und mehr Menschen machen. Auch außerhalb von Deutschland, wenn sie reisen. Noch nie sind so viele Menschen mit der Bahn ins Ausland gereist.
Man sieht es ja selber auch. Also wenn man länger unterwegs ist, erzählen ja immer mehr Leute, ja, ich bin nicht geflogen, ich habe einen Zug genommen. Nachtzug ist sehr, sehr, sehr beliebt. Kann man halt einen Teil der Reise einfach verpennen und ist morgens da und hat dann auch noch ein besseres Gefühl, weil einfach weniger CO2 ausgestoßen wird.
Unser Nova-Reporter Martin Schütz hat zum Thema recherchiert und auch mal durchgerechnet, wie teuer das am Ende wird, wenn ihr zum Beispiel mit dem Nachtzug fahren wollt. Schön, dass ihr zuhört, heute am 9. Mai beim frischen Update-Podcast. In dem gucken wir auch auf die Zahl politisch motivierter Straftaten. Die hat in Deutschland im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Auch bei rechter Gewalt ist das so. Das zeigt eine aktuelle Statistik vom Bundeskriminalamt. Was hinter den Zahlen steckt, das ist eins unserer Themen. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen wie noch nie mit der Deutschen Bahn ins Ausland gereist. Die Bahn hat heute ein paar Zahlen dazu veröffentlicht. Mehr als 21 Millionen Reisende im vergangenen Jahr waren mit dem Zug unterwegs und sind eben in ein anderes Land gezuckelt. Das seien 30% mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Martin Schütz aus unserer Nova-Redaktion. Wohin sind die Leute denn überall gefahren?
Also die meisten Fahrten gingen nach Frankreich und Österreich, also in direkt angrenzende Länder. Über mehrere Ländergrenzen hinweg, muss man ehrlicherweise sagen, ist in der Regel deutlich umständlicher, weil Fahrpläne oft nicht miteinander aufeinander abgestimmt sind und du dann auch ganz oft nicht entspannt einfach ein Ticket buchen kannst, um einzusteigen und loszufahren, sondern dir Verbindungen bei unterschiedlichen Anbietern suchen musst.
Das bietet die Deutsche Bahn nicht an.
Also die DB hat vor ungefähr 7 Jahren ihre Nachtzüge abgeschafft und da war es natürlich immer möglich, dass du bei der DB dann einfach ein Ticket gekauft hast, um in andere Länder zu fahren. Und gerade diese Nachtzugverbindungen sind ja interessant, nur die DB hat es eben abgeschafft. Wenn du eben weite Strecken über mehrere Ländergrenzen hinweg reisen möchtest, Bahnfahren dauert, das ist kein Geheimnis, länger als zu fliegen und da bietet sich's einfach an, mit dem Nachtzug loszufahren und ein paar Stunden der Reise notfalls zu verschlafen. Die österreichische Bundesbahn, die hat einen Teil der DB-Strecken übernommen und ist mittlerweile der größte Anbieter von Nachtzügen in Europa. Und du kannst zum Beispiel mit der ÖBB von Köln nach Wien reisen, dauert circa 11,5 Stunden. Ja, mit dem Flieger wären es 1,5 Stunden, wobei man eben dann noch ein bisschen fairerweise natürlich einrechnen muss. Du musst zum Flughafen, du musst durch die Sicherheitschecks und wieder vom Flughafen raus in die Innenstadt und so weiter.
Also die reine Flugzeit, klar, wenn es danach gehen würde, aber kommt ja immer noch ein bisschen was obendrauf. Aber sind diese Nachtzüge genau die Reiseform, die Leute dann auch buchen?
Ja, also da, wo sie gebucht werden können auf den Strecken, sagt Bernhard Knierim, werden sie gebucht. Er kommt von der Allianz pro Schiene. Nachtzüge sind aktuell sehr gefragt, sagt er. Das ist für die Anbieter auch wirklich wichtig, weil sie relativ teuer in der Unterhaltung sind und deswegen auch eine hohe Auslastung benötigen, um rentabel zu sein. Je nach Anbieter geht er von mindestens 80% Auslastung aus, damit die Nachtzüge profitabel sind.
Aber im Moment schaffen das die Züge. Und die haben eher das Problem, dass die Züge ziemlich lange im Voraus immer schon überbucht sind und die Leute gar nicht mehr die Tickets buchen können, die sie wollen. Vor allem die Schlafwagen sind schnell gebucht, auch Liegewagen. Und oft kriegt man dann höchstens noch einen Sitzwagen, wenn überhaupt noch. Und da ist sozusagen die Nachfrage im Moment deutlich höher als der Bedarf.
Ja, die ÖBB baut ihr Nachtzugnetz in Europa weiter aus. Knotenpunkt ist dabei Wien. Wien wird von ganz vielen Städten in Deutschland angesteuert und die Züge fahren dann der ÖBB eben nachts nach Deutschland, nach Belgien, in die Niederlande, Frankreich, Kroatien, Polen, Tschechien, Slowakei und. Und dazu kommen noch weitere Anbieter, auch kleinere, die zum Beispiel Verbindungen von Osnabrück nach Prag oder von Berlin nach Stockholm anbieten. Da muss man allerdings sagen, das ist wirklich ein ganz schöner Ritt, dauert 16 Stunden.
Ja, muss einfach entspannt unterwegs sein, dann kann man das ja machen, ne? Aber für eine längere Reise ist das natürlich einfach eine gute Option. Was ist mit der Umweltfreundlichkeit? Wie sieht's da aus?
Also für klimabewusst Reisende ist das natürlich ein totales Argument, was auch längere Fahrzeiten erträglicher macht. Der Mobilitätsexperte Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung kommt da zu einem eindeutigen Urteil.
In der Summe der gesamten Betrachtung ist der Zug deutlich, deutlich günstiger als der Flieger. 30 bis 35 Gramm CO2 pro Kilometer, während der Flieger bei mindestens 380 ist.
Ja, also der Zug ist aus seiner Sicht deutlich klimafreundlicher. Ja.
Sag mal was zu den Preisen, wie sieht's da aus?
Also da muss man sagen, dass im Grundsatz Fliegen fast immer billiger ist, besonders auf langen Strecken und wenn du komfortabel reisen willst. Also ich habe mal geschaut, was genau in einem Monat eine Fahrt von Köln nach Wien kosten würde, wenn man mit einem Nachtzug fährt. Wie gesagt, dauert 11,5 Stunden. Wenn wir um 22.17 Uhr losfahren würden, dann würde uns ein Ticket im Sitzwagen fast 78 Euro kosten, also praktisch das ganze Ding ausgestattet wie ein normales Abteil, was wir sonst auch von der Bahn kennen. Nicht besonders komfortabel, um 11,5 Stunden unterwegs zu sein. Wenn man schon den angenehmeren Liegewagen nimmt, also das ist ein Abteil mit 4 bis 6 Liegemöglichkeiten, Decke und Kopfkissen, Frühstück sind inklusive im Ticket, kostet das schon 132 Euro, also ein ganz schöner Sprung. Und noch komfortabler wäre dann der Schlafwagen, hat eine eigene Dusche zum Teil, eigenes Klo, 1 bis 3 Schlafplätze sind da nur drin, es gibt ein à la carte Frühstück. Hinfahrt für gut 193 Euro. Das ist schon echt happig, wenn man sieht, Flugticket würde 90 Euro kosten.
Und wir sprechen dann nur von einer Fahrt. Ne? Mhm. Rückreise noch nicht gebucht. Okay. Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen wie noch nie mit der Deutschen Bahn ins Ausland gereist. Infos dazu von unserem Nova-Reporter Martin Schütz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist in höchstem Maße menschenverachtend, Menschen zu attackieren, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind und bei uns Schutz gefunden haben.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser verurteilt rechte Gewalt in Deutschland. Die ist laut einer aktuellen Statistik des Bundeskriminalamtes im vergangenen Jahr wieder etwas mehr geworden. Und bei den politisch motivierten Straftaten insgesamt gibt es sogar einen neuen Höchststand. Was dahinter steckt, ich rede darüber mit Jan Bungartz aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Jan, wie haben sich die politischen Straftaten denn verändert?
Also bei der Zahl der Fälle insgesamt kommt die BKA-Statistik für 2022, du hast es gesagt, auf einen neuen Höchstwert. Knapp 59.000 erfasste Delikte, das sind nochmal fast 3.900 mehr als im Vorjahr. Und dieser Anstieg, der geht zu einem Teil auf mehr rechte Gewalt zurück. Deutlich stärker ist aber die Zahl der Fälle gewachsen, die nicht eindeutig einer Ideologie zugeordnet wurden. Die führen erstmals die Statistik an. In den Bereich fallen zum Beispiel Taten im Zusammenhang mit Corona-Demos oder aus der sogenannten Reichsbürgerszene. Dazu kommt ein auffälliger Anstieg im Bereich ausländische Ideologie. Das hat insbesondere mit dem Ukraine-Krieg zu tun.
Das eine ist der Anstieg der Fälle, das andere ist, was konkret dahinter steckt. Kann man sagen, was da das größte Problem ist?
Also die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft, die sieht BKA-Chef Holger Münch weiter im Rechtsextremismus mit mehr als 14.000 Fällen.
Rechtsextremistische Straftaten sind im letzten Jahr um 7% gestiegen. Maßgeblich hier aber auch ein starker Anstieg der Propagandadelikte. Ein Schwerpunkt der gemeldeten Straftaten lag aber mit über 8.700 Fällen im Bereich der Hasskriminalität.
Also Rechtsextremismus fällt oft mit Hass zusammen, mit Hasskriminalität, wie Münch sagt. Straftaten also, die auf Vorurteilen basieren, die Ausländer- oder fremdenfeindlich sind, antisemitisch oder anders rassistisch. Da geht es eben oft um Hetze. Und von rechts wurden auch 1.200 Gewalttaten registriert, zum Beispiel Übergriffe auf Unterkünfte oder Geflüchtete selbst. Dazu kommen jetzt speziell beim Antisemitismus auch Täter mit islamistischem Hintergrund. Deutlich zurückgegangen ist die Zahl linksextremistischer Straftaten um rund 30%. Aber auch da sieht Innenministerin Faeser jetzt keinen Grund zur Entwarnung. Und sie kritisiert auch, dass Delikte im Zusammenhang mit Klimaprotesten deutlich zugenommen haben. Legitimer Protest ende da, wo Straftaten begangen werden, sagt Faeser.
Du hast vorhin die Straftaten der Reichsbürgerszene angesprochen. Die werden nicht als rechtsextremistisch gezählt.
Ja, werden sie nicht. Daran gibt es auch Kritik. Denn auch Straftaten von Reichsbürgern haben deutlich zugenommen. Und es gab auch mehr als 300 Gewalttaten in diesem Bereich. Die Fälle landen in der Kategorie nicht zuzuordnen, ähnlich eben wie Delikte bei Corona-Demos. Der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt findet diese Einordnung aber falsch.
Naja, ich würde da nochmal unterstreichen, dass die Fälle, die uns bekannt sind, aus diesem Milieu sehr eindeutig sind. Und dass ja Verschwörungsideologien auch Rassismus, Antisemitismus fußen.
Die Beratungsstellen befürchten eben, dass es so kein genaues Lagebild zu rechter Gewalt in Deutschland gibt, wenn dieser Bereich nicht zuzuordnen derart wächst. Und die Dunkelziffer rassistischer Übergriffe, die ist auch nach BKA-Schätzungen deutlich höher als die Zahl der registrierten Fälle. Selbst Körperverletzungen werden demnach oft gar nicht angezeigt und landen dann nicht in der Statistik, zum Beispiel aus Angst.
Die Zahl politisch motivierter Straftaten in Deutschland hat letztes Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Oft ging es dabei um Rechtsextremismus. Neu ist aber, dass der Bereich nicht zuzuordnen zahlenmäßig am größten ist. Infos dazu von Jan Bungartz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war heute für beide Länder ein symbolträchtiger Tag, für Russland und auch für die Ukraine. Für Russland, weil der 9. Mai der wichtigste Feiertag ist, der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Und für die Ukraine war der Tag wichtig, weil EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wieder nach Kiew gereist ist, um weitere Unterstützung zuzusagen im Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Florian Kellermann berichtet für uns über Russland und auch über die Ukraine. Florian, lass uns anfangen mit der Ukraine. Ist von der Leyen da herzlich empfangen worden heute oder gab es auch kritische Töne in Richtung EU?
Also sie ist schon herzlich empfangen worden, denn sie ist jetzt zum fünften Mal da gewesen und viele in der Ukraine haben schon den Eindruck, dass sie sich mit am stärksten für die Ukraine engagiert innerhalb der Europäischen Union, auch durch ihre vielen Reisen und auch durch ihre klaren Worte. Allerdings gab es auch kritische Töne, und zwar deswegen, weil Nachbarländer der Ukraine den Getreideimport und den Import von anderen Lebensmitteln aus der Ukraine eingeschränkt haben, jetzt erstmal bis Juni, aber das kann ja auch verlängert werden. Und das ist für die Ukraine schon so eine sehr empfindliche Maßnahme. Also die Nachbarländer Polen zum Beispiel sagen, das ukrainische Getreide ist zu billig, da können unsere Bauern ihr Getreide nicht verkaufen. Aber für die Ukraine ist es eben sehr wichtig, dass sie das auch über den Landweg exportieren kann, weil es eben sehr, sehr schwierig geworden ist, über das Schwarze Meer das ukrainische Getreide zu exportieren. Russland unterbindet es teilweise. Es gibt ein Abkommen jetzt mit Russland, aber das funktioniert auch nicht wirklich gut und es beschränkt den Export. Und da hat Präsident Zelensky gesagt, das sei Protektionismus, er sei gelinde gesprochen enttäuscht, er hoffe dafür, dass das bald wieder abgestellt wird und dass die Ukraine wieder frei exportieren kann.
War das eigentlich Zufall, dass die Kommissionspräsidentin ausgerechnet heute, also am 9. Mai in Kiew gewesen ist?
Nee, das war ganz sicher so geplant. Präsident Zelensky hat auch gestern mit per Dekret den heutigen Tag auch in der Ukraine zum Europatag gemacht. Früher war das auch der Tag des Sieges in der Ukraine, so wie es heute noch in Russland ist. Jetzt ist es der Europatag und das sollte natürlich ein symbolischer Besuch dann auch werden und war es dann auch. Also, ja, du hast gesagt, das Ganze war ja auch ein historischer Tag für die Ukraine, ein bisschen auch durch Russlands Schuld nochmal verstärkt dazu geworden, indem Russland nämlich heute Morgen ja schon um 4 Uhr die Ukraine beschossen hat, massiv mit Marschflugkörpern, 25 Stück, viele auf die Hauptstadt Kiew, 15 davon. Und das also an dem Tag, wo die Sowjetnationen eigentlich gemeinsam ja früher den Tag des Sieges über Hitler-Deutschland gefeiert haben und jetzt beschießt also eine von diesen Nationen, beziehungsweise das Land eben Russland, das Nachbarland Ukraine. Ja, ich meine, der ganze Krieg ist schrecklich, aber das ist nochmal ein wirkliches Symbol für diese, ja, für diese Trennung zwischen der Ukraine und Russland und für, ja, die Verachtung, die Putin hier gegenüber dem Nachbarland an den Tag legt.
Dann lass uns bei Russland bleiben. Du hast ja heute auch die Militärparade in Moskau zum Tag des Sieges verfolgt. Es war eine große Parade, aber nicht so groß wie sonst. Und auch im restlichen Land sind Veranstaltungen ja abgesagt worden. Welchen Hintergrund hat das?
Dafür, dass Veranstaltungen abgesagt worden sind, ist die offizielle Begründung Sicherheitsbedenken. Also man habe Angst vor Anschlägen. Dann wurde dann auch gemunkelt, ja, die Ukraine finanziere und organisiere Terroranschläge auf dem Gebiet der Russischen Föderation. Deshalb müsse man das so machen. Ja, kritische Stimmen haben das anders gesehen und gesagt, naja, vielleicht ist es ja auch so, dass Russland nicht mehr genug Kriegsgerät hat, um es vorzuführen, zumindest nicht genug modernes, vorzeigbares Kriegsgerät, um damit auch die ganzen regionalen Großstädte zu bestücken. Und auch in Moskau selber ist die Parade ja nicht so groß ausgefallen. Also waren auch viele ältere Panzer dabei. Man kann sagen, ja klar, historisch sollte ja auch an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Aber trotzdem war es nicht diese Show zu zeigen, was für eine militärische Macht Russland ist. Und es ist auch diese Aktion abgesagt worden, wo Angehörige von oder Nachkommen von gefallenen Soldaten im Zweiten Weltkrieg mit den Fotos ihrer Angehörigen marschieren. Auch das hat nicht stattgefunden.
Präsident Putin hat wie jedes Jahr ja auch heute eine Rede gehalten. Was würdest du sagen, war seine Kernbotschaft an die russische Bevölkerung?
Ja, auf dem Papier war es, wir haben den Krieg nicht begonnen, also sondern der Krieg ist vom Westen begonnen worden und wir reagieren dann nur darauf und der Westen will Russland irgendwie zerstückeln, deswegen müssen wir so reagieren. Aber das sind alles Dinge, die man schon tausendmal gehört hat und deswegen glaube ich, dass die eigentliche Botschaft eben war, den Russen zu zeigen, ja, es ist alles ganz normal, das ist schon Routine, der Krieg läuft weiter, er läuft jetzt schon lang und er wird auch noch lange laufen. Und er hat dann also quasi das, ja, so ein Ritual abgespult, mehr oder weniger. Also er hat eher die Leute, habe ich so den Eindruck gehabt, so ein bisschen eingelullt, indem er ihnen diese Phrasen wieder um die Ohren gehauen hat, die natürlich alle gelogen sind. Die Ukraine sei irgendwie neonazistisch und so weiter. Ja, um das eben zu festigen im Bewusstsein der Russen. Wir haben Krieg und stellt euch darauf ein, das wird noch lange dauern.
Der aktuelle Blick auf Russland und die Ukraine habt ihr bekommen von Florian Kellermann hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, Menno, da will man es anders machen, ne? Also anders im Sinne von besser. Und dann kommt so ein kleiner Downer. Vielleicht kennt ihr so eine Situation ja auch. Also ihr wollt zum Beispiel was Vegetarisches essen, ne? Weniger Fleisch, ist ja nicht die allerschlechteste Idee. Und dann steht ihr in der Mensa oder in der Kantine und das einzige vegetarische Gericht ist dann halt sowas wie Nudeln mit so einer super öden Tomatensauce. Naja, und dann schwenkt ihr vielleicht doch um und nehmt das Fleisch. Also das Prinzip ist, glaube ich, klar, ne? Ihr wollt das Klima retten oder zumindest euren Teil dazu beitragen, aber es wird euch eben nicht besonders leicht gemacht. Die Politik könnte daran was ändern. Das sagt ein neues Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen der Bundesregierung. Zum Beispiel, indem sie Veggie-Optionen in öffentlichen Kantinen verbessert. Welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, einen nachhaltigen Lebensstil leichter zu machen? Nova-Reporter Matthias von Lieben hat sich das Gutachten angeschaut.
Deutschland hat sich verpflichtet, den CO2-Ausstoß bis 2030 im Vergleich zu 1990 um mindestens 65% zu reduzieren. Bloß ExpertInnen sagen,
dass wir im Moment noch viel zu langsam sind, um die Ziele zu erreichen.
Brigitte Knopf, stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen Ende 2022. Wir müssen also schneller werden. Nur die Ampelkoalition, die streitet darüber, wer dafür zuständig ist. Die Politik oder die Bürger und Bürgerinnen?
Es ist nicht Volker Wissing, der die Klimaziele im Verkehr nicht erreicht. Es sind die Bürgerinnen und Bürger, die Klimaziele nicht erreichen, weil die Menschen eben mobil sein wollen.
FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner Anfang April. Die ExpertInnen aus dem Sachverständigenrat für Umweltfragen, die sind da anderer Meinung. Der Titel ihres heute vorgestellten Gutachtens, Politik in der Pflicht, umweltfreundliches Verhalten erleichtern.
Mitunter sind eben klare Rahmenbedingungen auch erforderlich.
Sagt Annette Elisabeth Töller, Politikwissenschaftlerin an der Fernuni Hagen und eine der Hauptautorinnen des Gutachtens.
Dass umweltfreundliches Verhalten nicht nur möglich, sondern eben auch attraktiv und günstig ist. Da geht es um Infrastrukturen, es geht um Preise, es geht um allgemeine Rahmenbedingungen.
An verschiedenen Fallbeispielen spielt das Gutachten jetzt durch, wie umweltfreundliches Verhalten gefördert werden kann. Eines davon, unser Fleischkonsum. Tierische Nahrungsmittel verursachen in der Produktion deutlich mehr Emissionen als pflanzliche. Was sich allerdings nicht im Preis widerspiegelt, sagt Töller.
Fleisch ist unverhältnismäßig günstig und Fleischersatzprodukte sind unverhältnismäßig teuer. Also da könnte man in dem ersten Schritt an die Mehrwertsteuer ran. Das ist, was wir vorschlagen. Also volle Mehrwertsteuer auf Fleisch und Abschaffung der Mehrwertsteuer für Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte.
Wichtig bei so einer Maßnahme der soziale Ausgleich, also dass Menschen mit geringem Einkommen finanziell unterstützt werden. Ein Veggie Day, den schlagen die AutorInnen explizit nicht vor, dafür aber noch das Angebot an vegetarischen Speisen insgesamt schrittweise auszubauen, in öffentlichen Kantinen von Behörden zum Beispiel.
Und man kann auch über die Anordnung von Speisen sozusagen Entscheidungsarchitekturen verändern.
Zum Beispiel, indem auf Speisekarten nicht das Fleischgericht als Standard-Tagesgericht ganz oben beworben wird, sondern die Veggie-Variante. Der Effekt, knapp 15% mehr Menschen entscheiden sich dann auch für die Veggie-Variante. Das hat Christina Gravert herausgefunden, Professorin für Verhaltensökonomie an der Uni Kopenhagen. In einer 2019er Studie war das.
Und das kann natürlich dann für die Gesellschaft, fürs Klima gut sein, wenn wir sagen, dass den Leuten, denen es ziemlich egal ist, dann vielleicht die Wahl treffen, die für das Klima besser ist. Während die anderen Leute, die wirklich gerne das Fleischgericht oder auch das Fischgericht natürlich wählen wollten, davon nicht behindert werden, das eben auch zu wählen.
Was laut Gutachten auch noch helfen würde, klare Kennzeichnungen, welchen CO2-Fußabdruck Essen hat. Mit Ampelfarben zum Beispiel. Fleischgerichte wären dabei rot, Veggie-Varianten grün. Dass wir mit unseren Smartphones nachhaltiger umgehen, auch das könnte Politik erleichtern. 2,5 Jahre. So lange oder eher so kurz werden Smartphones durchschnittlich genutzt und anschließend ersetzt. Und das, obwohl sie eigentlich noch gut funktionieren oder sich reparieren lassen würden. Dabei ist die Produktion neuer Geräte umweltschädlich. Ein Vorschlag im Gutachten: Mit einem Reparaturindex könnten Geräte zukünftig danach ausgesucht werden, wie gut sie reparierbar sind.
Man muss aber auch denken an zum Beispiel Mobilfunkverträge. Das ist so eine typische Rahmenbedingung, die eigentlich den regelmäßigen Neukauf eines Handys anreizen, indem man nämlich, wenn man den Vertrag verlängert, auch gleich ein neues Handy mit dazu bekommt. Sowas sollte man ändern, zum Beispiel indem man statt des neuen Handys nach 2 Jahren einen Voucher für ein neues Akku oder für eine Displayreparatur bekommt.
Wer aber auch in der Pflicht ist, die Smartphone-Hersteller. Und zwar, um die Geräte technisch langlebiger zu machen. Das wird auf EU-Ebene gerade auch forciert. Jetzt muss jedenfalls gehandelt werden, sagen die AutorInnen, auch in Bereichen wie dem Heizen. Und umweltfreundliches Verhalten muss so einfach wie möglich gemacht werden, mit Anreizen, Interventionen und Informationen.
Wenn man bei Politbarometer guckt, der Anteil der Befragten in Deutschland, die sagen, dass Umwelt- und Klimaprobleme zu den größten Problemen gehören, der ist seit Fridays for Future enorm gewachsen. Aber das Verständnis der konkreten Probleme und was man dagegen tun kann, das ist noch ausbaufähig.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.